Sie hören Kontrafunk aktuell am Montag. Beim Berliner Christopher Street Day ist am Samstagabend ein Transporter in eine Menschenmenge gerast. Mindestens eine Frau wurde getötet, zahlreiche weitere Menschen teils schwer verletzt. Die Meldungen von gestern Abend lagen bei 26. Nach Angaben von Bundesinnenminister Dobrindt soll der Täter anschließend sogar noch mit einer Machete auf Besucher eingeschlagen haben. Seit Samstagnacht wurde intensiv nach ihm gefahndet. Er wurde schließlich gestern Abend gegen 18 Uhr in einer Kleingartenanlage in Berlin-Spandau gestellt und durch Schüsse der Einsatzkräfte getötet. Er soll mit einer Stichwaffe auf diese zugelaufen sein und daraufhin kam es zum polizeilichen Schusswaffengebrauch durch das SEK Berlin. Inzwischen ist einiges über den Verdächtigen bekannt. Es handelt sich um den 21-jährigen Abdul B., geboren 2005 in Deutschland, deutscher Staatsbürger. Doch neben den Ermittlungen sorgt auch die politische und mediale Aufarbeitung für heftige Diskussionen. Warum fiel das Wort Islamismus zunächst kaum und dann zögerlich? Weshalb wurde noch am Abend des Anschlags über völlig andere Täterbilder spekuliert? Und welche Konsequenzen müssen Politik und Gesellschaft jetzt ziehen? Darüber spreche ich jetzt mit dem Publizisten David Berger von Philosophia Perennis. Hallo.
Guten Tag.
Herr Berger, inzwischen wissen wir deutlich mehr als unmittelbar nach der Tat. Der Täter ist identifiziert, er soll polizeibekannt gewesen sein, als islamistischer Gefährder gegolten haben und nach Angaben des Innenministeriums nach der Fahrt in die Menschenmenge noch mit einer Machete auf die Menschen losgegangen sein. Gegen 18 Uhr ist er dann in einem Schrebergarten in Spandau gestellt und erschossen worden. Wie ordnen Sie diese neuen Erkenntnisse ein?
Naja, vielleicht darf ich bei den Erkenntnissen sogar noch ergänzen, was mich besonders schockiert hat, dass nämlich der vermeintliche Attentäter tatsächlich schon zu einer Haftstrafe verurteilt war, weil er konkrete Planungen für einen Anschlag gemacht hat, aber überhaupt nicht im Gefängnis war, sondern frei herumgelaufen ist, man ihm also ermöglicht hat, durch diese Therapiestunden, von denen er nur zwei abgesessen hatte, dass er praktisch den Anschlag ausüben konnte. Und da fragt man sich natürlich als zuallererst, wo war da die Justiz, wo war da die Verwaltung? Und in zweiter Reihe dann, was hat die Politik im Vorfeld längst falsch gemacht, gerade in Berlin?
Eben besonders bemerkenswert ist diese Vorgeschichte des Verdächtigen. Sie sagen es selber, Deradikalisierungsprogramm, das er nur zum kleinen Teil wahrgenommen hat. Welche Fragen wirft dieser Fall aus Ihrer Sicht an Polizei, Justiz und Sicherheitsbehörden denn noch auf?
Was bei der Polizei genau falsch gelaufen ist, das kann ich zu dem derzeitigen Standpunkt gar nicht sagen. Alle, mit denen ich gesprochen habe, sagen, die Polizei hat ihr Menschenmögliches getan. Das Ganze ist ja auch am Rande des CSDs, während der eigentlichen Veranstaltung, die woanders stattgefunden hat, passiert. Ich sehe das Hauptproblem eher in den politischen Entscheidungsträgern, die in Berlin das Thema immer wieder hinausgeschoben haben. Man sieht das sehr deutlich an einer Studie zu dem Thema Antisemitismus in der queeren Szene, die ein halbes Jahr lang nicht veröffentlicht worden ist, weil da so schockierende Ergebnisse dabei rausgekommen sind. Und dieser Antisemitismus hängt natürlich zusammen mit der Palästinenserbewegung, mit der Hamas-freundlichen Strukturen innerhalb dieser queeren Szene, die schon vorab dazu geführt haben, bei dem letzten CSD zum Beispiel, dass es zur Ausschreitung gegen jüdische Menschen gekommen ist durch homosexuelle Palästinenser-Fans, die damit dabei waren.
Sie leben in Berlin. Der CSD ist dort ein Highlight für die LGBT-Gemeinschaft. Wie wird dieser Anschlag dort aufgenommen?
Also von der großen Menge der Homosexuellen, die da feiern wollen und so weiter, die sind einfach schockiert. Bei der kleinen Gruppe der queeren Aktivisten, ich komme gerade von der Veranstaltung am Brandenburger Tor, von der Gedenkveranstaltung, die diese Verbände gemeinsam organisiert haben. Von Islam ist natürlich überhaupt nichts gesagt worden, aber dafür Alerta, Alerta, Antifaschista-Rufe. Das heißt, es soll der Eindruck erweckt werden, und ähnlich war es auch bei der Tagesschau, als ob tatsächlich das durch Rechtsradikalismus erst überhaupt möglich war, dieser Anschlag, so wie die ersten Stellungnahmen ja auch aussehen. Eine Kollegin von NTV hat ja gleich angenommen, dass das mit der AfD zu tun hat, der Anschlag. Das ist eben eine jahrelange Propaganda, die man durchgeführt hat in der linken queeren Szene, dass man gesagt hat, unsere größte Bedrohung ist die AfD. Und das geht so weit, dass selbst nach dem Anschlag noch in der Tagesschau ein Homoaktivist gesessen hat und gesagt hat, ja, das ist die allgemeine Stimmung gegen Woke und die Diskriminierung Homosexueller. die er daran festgemacht hat, dass zu Homosexuellen gesagt wird, ihr habt doch jetzt alles erreicht, was wollt ihr denn noch? Und das wird dann auf eine Stufe gestellt mit dem, was gestern passiert ist.
Nach den tödlichen Gewalttaten in Trier und jetzt auch nach dem Anschlag auf den Berliner CSD wurde vielerorts dann auch gleich zu Demonstrationen gegen rechts aufgerufen. Und da sind wir bei der Adressierung dieser Taten und dieses Problems. Kritiker fragen sich, warum die Proteste häufig nicht das konkrete benannte Tatmotiv oder den mutmaßlichen Täter in den Mittelpunkt stellen. Wie erklären Sie sich dieses Muster?
Ja, das hängt damit zusammen, dass wir seit Jahren ein Islam-Appeasement sehen, gerade bei diesen Gruppen, die dann zu den Demos aufrufen. Und sie wollen es einfach nicht wahrhaben. Auch die homosexuellen Verbände wollen es nicht wahrhaben, dass der Islam Homosexuelle hasst, dass die Muslime, die man zu Hunderttausenden importiert hat, nicht nur extreme Antisemiten sind, sondern auch von einem extremen Homohass beflügelt werden. Ich kann mich noch erinnern, 2021 gab es schon mal einen Anschlag in Dresden von einem ISIS-Anhänger auf ein homosexuelles Paar. Einer ist dabei gestorben, der andere schwer verletzt, mit dem Leben davon gekommen. Und da hat damals der LSVD-Verband, das ist ein Verband linker Homosexueller und Transsexueller, hat damals gesagt, jetzt muss endlich auch der Islam ins Blickfeld geraten. Passiert ist gar nichts, sondern man hat nach wie vor die Islamkritiker in dieser Szene als islamophob geframed. Man hat sie zum Teil regelrecht verfolgt, versucht ihnen im Job das Leben schwer zu machen. Also wir haben da ein ähnliches Konfliktpotenzial wie im gesamtlinksextremen Kampf gegen rechts.
Weil Sie die Politik auch schon angesprochen haben, nachdem die Identität klar war, da ist mir schon aufgefallen, dass viele politische Stellungnahmen zwar wieder mal gebetsmühlenartig, fast phrasenhaft ihre Betroffenheit ausgedrückt haben, aber der islamistische Hintergrund ist dann gar nicht ausdrücklich benannt worden. Und erst am gestrigen Sonntagabend trudelte das dann so ein. Friedrich Merz hat gesagt, ja, das war ein islamistischer Anschlag und so weiter, aber das hat bis dahin gedauert. Welche Wirkung hat denn so eine Wortwahl Ihrer Meinung nach auch so zögerlich?
Das hat damit zusammen, dass man den rosa Elefanten im Raum nicht sehen will und drumherum redet. Auch bei den Stellungnahmen von Wegner, es wird gesprochen, wir lassen uns jetzt unsere Freiheit nicht nehmen. Berlin ist eine vielfältige Stadt, da darf es das nicht geben. Dass gerade die Vielfalt, die Wegner meint, die seine Partei meint in der Union, die eben für die offenen Grenzen steht, für Multikulti steht, dass die es erst ermöglicht hat, dass es zu dem Anschlag gekommen ist, das wird dadurch verdrängt. Es wird nicht wirklich nach Ursachen geforscht und damit werden die Wege bereitet zu dem nächsten Attentat, das garantiert kommen wird.
Der Berliner Queer-Beauftragte Alfonso Pantisano hat in jüngerer Vergangenheit und auch kurz nach dem Attentat darauf hingewiesen, dass religiös motivierter Extremismus ganz häufig unter konservativen Ideologien einzuordnen seien. Und nach einem Anschlag wie diesem stellt sich dann die Frage neu: Wird islamistisch motivierte Homophobie in Deutschland aus Ihrer Sicht überhaupt offen genug thematisiert? Und vor allem, wo kommen wir denn hin, wenn das unter konservativen Motiven eingeordnet wird?
Das ist natürlich Pantisano typisch. Ich kenne ihn ja schon seit langer Zeit. Als er so langsam bekannt geworden ist, habe ich die ersten Interviews mit ihm gemacht für Telepolis und andere Foren. Das ist eine typische Form natürlich der Bagatellisierung. Ich rede nicht von islamischer Gewalt oder muslimischem Fanatismus, sondern ich sage, ja, das gibt's doch bei allen Religionen. Und dann wird wirklich das Christentum mit dem Islam auf gleiche Stufe gesetzt. Ich kann mich noch erinnern, wir hatten vor 10 Jahren den Anschlag von Orlando, auch durch Islamisten auf eine Diskothek, wo vor allem queere Menschen verkehrt sind. Da habe ich damals der Münchner Abendzeitung gesagt, wissen Sie, im Vatikan, wo ich gearbeitet habe, da wurden nie Homosexuelle von Hochhausdächern gestoßen und der Ruf lautete Jesus Christus wurde laut. In der islamischen Welt ist das anders bei der ISIS. Da wird unter dem Ruf Allahu Akbar werden da Homosexuelle von Hochhausdächern gestoßen. Das Interessante ist, das ist zwar noch gedruckt worden, aber während ich vorher in allen möglichen Talkshows zum Thema Homosexualität und katholische Kirche befragt worden bin, war ich danach eine persona incrata. Also man möchte ganz bewusst das, was Homophobie im Islam ausmacht, nicht hören oder bagatellisieren, indem man es mit anderen Religionen auf eine Stufe stellt und dann sagt, naja, die konservativen Katholiken haben ja auch was gegen Homos.
Der Täter ist deutscher Staatsbürger und gleichzeitig hat er sich wahrscheinlich in einem islamistischen Milieu radikalisiert. Zeigt dieser Fall auch, dass die eigentliche Herausforderung ja jetzt gar nicht mehr die Staatsbürgerschaft ist, weil er ist ja hier geboren, er ist Deutscher. Es ist einfach die Bekämpfung extremistischer Ideologien, aber das wird ja dann auch zunehmend schwerer.
Ja, deswegen ist ja das auch nicht ein allgemeines Problem der Migration, sondern der Menschen mit Migrationshintergrund, die einen islamischen Migrationshintergrund haben. Und hier sehen wir eine Extremisierung der Position in Deutschland, auch der Muslime, die hier leben, die wir eben vor 30 Jahren nicht hatten. Das heißt, diese Vorstellung, die wir im Christentum kennen, dass angeblich alles immer liberaler wird, das haben wir im Islam nicht, sondern der Islam hat sich weltweit, aber gerade auch in Deutschland, in den letzten Jahren besonders radikalisiert. Dann kommt es genau zu diesen Situationen, gerade bei jungen muslimischen Männern.
Sie haben das von dem Bürgermeister Wegner in den Mund gelegt. Friedrich Merz hat was Ähnliches gesagt. Nach dem Anschlag hat er gesagt, Deutschland muss sich jetzt auf solche Ereignisse einstellen und gleichzeitig das öffentliche Leben aufrechterhalten. Dann springt er auch zwischen den Veranstaltungen hin und her. Jetzt war er gestern Abend dann wohl doch bei einem Trauergottesdienst. Kritiker sehen natürlich darin so eine Art Gewöhnung an terroristische Gewalt. Wie haben Sie diese Aussage verstanden? Wir müssen uns jetzt daran gewöhnen.
Das ist doch ganz offensichtlich. Es sind immer dieselben Sprüche aus der Konserve, die kommen. Man denkt, die hätten einen Vorgabetext, den sie dann alle runterspulen und der völlig unbedeutend ist, weil es wird sich nichts ändern, außer dass wir uns dran gewöhnen sollen, dass wir durch Muslime eben abgeschlachtet werden. Das ist letztlich nur zu lösen, indem man diese Leute abwählt, wenn wir wieder ein sicheres Deutschland haben wollen.
In vielen alternativen Medien und auch von liberalen, gemäßigten Journalisten, sage ich jetzt mal, wie Ulf Poschardt oder Konstantin Schreiber oder Ahmad Mansur, hört man jetzt, bitte wacht auf. Queers for Palestine, das ist eine Utopie, das ist Wunschdenken, Islam und Homosexualität oder Islam und auch liberale Gesellschaft, das passt nicht zusammen, das wird nicht funktionieren. Wird das Ihrer Meinung nach eine bittere Aufwachpille für die LGBT-Szene oder wird das jetzt nach ein paar Tagen einfach wieder abflauen, abebben und wir gehen alle wieder zur Tagesordnung über?
Genau das befürchte ich. Wir hatten doch das auch schon nach dem 7. Oktober 2023, dem Überfall der Hamas auf Israel. Gerade Poschardt war da einer, der auf einmal gekommen ist und gesagt hat, ja, wir müssen jetzt und so weiter. Während vorher immer wieder versucht worden ist, auch in der Welt das Thema möglichst klein zu halten. Und nichts ist passiert in Wirklichkeit. Und so wird es auch sein, diese toxische Islam-Appeasement-Blase innerhalb der LGBTQ und so weiter Welt, innerhalb der queeren Welt, die hat sich so verfestigt, dass die einfach nicht sehen wollen, was passiert in Wirklichkeit. Die wollen nicht an die Ursachen ran. Und interessant ist, sie brauchen auch Homophobie, damit weiter die Gelder fließen. Das war zum Beispiel für den Queeraktivisten, der in der Tagesschau zu Wort kam, war das das wichtigste Argument. Der hat gesagt, sowas kommt ja immer wieder, weil jetzt die Union die Gelder für unsere queeren Anliegen gestrichen hat. Das heißt, da geht es auch um Gelder und dafür braucht man auch homophobe Übergriffe. Das ist ganz einfach, so perfide wie es klingt, so ist es auch.
Zum Schluss noch ein Blick nach vorn. Sie haben es schon angedeutet, aber was müsste jetzt geschehen, dass dieser Anschlag eben nicht nur aufgearbeitet wird, sondern auch tatsächliche politische und gesellschaftliche Konsequenzen daraus folgen?
So hart es klingt, aber es muss aufhören, dass wir völlig unsensibel weiter Millionen oder Hunderttausende von Migranten mit islamischem Migrationshintergrund hier importieren nach Deutschland. Es muss so sein, dass ganz strikt gegen die muslimischen Gewalttäter vorgegangen wird und dass vor allem eine Beschäftigung mit dem Islam stattfindet, mit der Takia und anderen Dingen, die im Islam eine feste Rolle spielen. Die Zuständige für diese Integrationsveranstaltung, die haben gesagt, der war ganz freundlich und einsichtig, dass das ganz fest mit zum Islam gehört. Die bewusste Täuschung der Ungläubigen, um seine Agenda durchzusetzen, das scheint denen überhaupt nicht klar zu sein, obwohl sie mit solchen Leuten zusammenarbeiten. Also eine bessere kritische Kenntnis des Islam muss sich auch endlich durchsetzen, damit diese Naivität aufhört, dass das eine ganz harmlose Religion ist, wie alle anderen auch und eigentlich nur Frieden will.
Sagt der Publizist David Berger von Philosophia Perennis. Herzlichen Dank für Ihre Ausführung.
Ich danke Ihnen.